Baden-Württemberg hat jetzt seit wenigen Tagen erst eine neue Rettungsdienstplanverordnung. Und da gibt es einen Paragraph zu App-basierten Ersthelfern. Und da steht jetzt auch eine gesetzliche Grundlage für eine Mindestqualifikation drin. Also in Baden-Württemberg ist es sogar gesetzlich geregelt, wer mitmachen darf, egal welche App.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 86. Die App, die Leben rettet. Warum wir digitale Ersthelfer brauchen. Mit Professor Dr. Michael Müller.
Beim Herzstillstand entscheidet nicht der Rettungsdienst über Leben und Tod, sondern die ersten 3 Minuten. Denn in Deutschland erleiden rund 120.000 Menschen jedes Jahr einen Herzstillstand. Und das ist das Schockierende, nur jeder 10. überlebt. Der Rettungsdienst braucht im Schnitt 9 Minuten, mal sind es 15, mal 12, mal 8. Irreversible Schäden, die kommen aber schon nach 3 bis 5 Minuten bei einem solchen plötzlichen Herzinfarkt. Und dazu sprechen wir heute über diese Lücke, die Lücke, die alles entscheidet und wie man sie schließen kann, nämlich mit einer Lösung, sogenannten Ersthelfer-App-Systeme, also die qualifizierte Helfer, die in der Nähe sind, alarmieren, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft oder eintreffen kann. Und unser heutiger Gast, Professor Michael Müller, gehört zu denjenigen, die diese Systeme maßgeblich vorantreiben. Professor Müller ist Gründer und erster Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins Region der Lebensretter e.V. in Freiburg. Vor 9 Jahren haben Sie diesen Verein gegründet und dieses App-basierte Ersthelfersystem entwickelt und auf den Weg gebracht. Es ist mittlerweile das größte in Deutschland mit 101 angeschlossenen Landkreisen und Verantwortlichkeiten, mit der Sie die größte Anzahl dieser App-basierten Ersthelfer in Deutschland steuern. Herzlich willkommen, Professor Müller. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Und ich sehe, Sie sind ja richtig vom Fach. Und ich glaube, wir können uns ein bisschen in die Tiefe gehen, über diese Systeme unterhalten. Und da wird nicht nur, kann ich nicht nur berichten, was war, sondern vor allem, was kommt. Und wir haben viel vor in der Zukunft. Und das macht Spaß, darüber zu reden.
Super. Vielleicht fangen wir einmal an, wie es bei Ihnen begonnen hat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Ersthelfer-App ins Leben zu rufen und bei sich in Freiburg einzuführen?
Ja, da muss ich eigentlich ein bisschen ausholen. Ich bin seit vielen Jahren sehr interessiert an der Notfallmedizin und ich habe mit 18 angefangen im Rettungsdienst, damals als dritter Mann auf dem Rettungswagen im Roten Kreuz, und da bin ich im Rettungsdienst mitgefahren und mich haben immer Herausforderungen gereizt, wo wir in kurzer Zeit relevante Entscheidungen treffen müssen, und so dieses Entscheiden unter Zeitdruck, Handeln unter Zeitdruck sieht man ja in der Notfallmedizin sehr viel. Und einer der zeitkritischen Notfälle ist in der Tat der Herz-Kreislauf-Stillstand, der nicht nur zeitkritisch ist, sondern eben auch besonders häufig. Also wir reden ja nicht über ein irrelevantes Problem. Vielleicht darf ich mal den Vergleich ziehen. Wir haben etwa 3000 Verkehrsunfallstote jedes Jahr in Deutschland. Das ist ja in den letzten 20 Jahren ganz massiv nach unten gegangen durch viel Gutes. Also wir haben flächendeckend Notruf, Luftrettung, einen guten Rettungsdienst, gute Klinikversorgung. Beim Herz-Kreislauf-Stillstand sieht es eben so aus, dass wir in den letzten 30 Jahren nicht viel erreicht haben. Also nicht viel erreicht haben hinsichtlich des Ergebnisses. Wir haben vorhin gesagt, 10% überleben. Das ist richtig. Das war aber schon vor vielen Jahren genau die gleiche Zahl. Also die Anzahl derer, die mit gutem Ergebnis einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben, die hat sich nicht viel verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Und das, obwohl wir so einen tollen Rettungsdienst aufgebaut haben. So eine, naja, man kann jetzt viel diskutieren, aber die Klinikversorgung in Deutschland ist schon gut, ja. Und trotzdem schaffen wir es nicht, mehr Überleben hinzukriegen. Und ich bin jetzt seit vielen Jahren im Rettungsdienst, in der Notfallmedizin, Intensivmedizin tätig. Und das hat mich traurig gemacht und motiviert, nach Lösungen zu suchen. Und wenn wir Lösungen suchen wollen in der Intensivmedizin oder in der Notfallmedizin, in der präklinischen Notfallmedizin, dann dürfen wir nicht bei uns anfangen, sondern wir müssen immer vom Patient ausdenken. Und wenn der Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat und kippt um jetzt irgendwie am Supermarkt an der Kasse, dann ist es nicht mehr so sehr relevant, was passiert, wenn der Rettungsdienst und der Notarzt kommt oder wenn der auf der Intensivstation ist. Also das ist jetzt übertrieben. Natürlich ist es relevant. Und wir haben auch ganz tolle Fortschritte erreicht. Aber in den ersten 5 Minuten, da fallen die Würfel. Und jetzt haben wir natürlich auch in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren, vielleicht auch länger noch, viel Hebel in Bewegung gesetzt, um mehr Laien in den Maßnahmen der Wiederbelebung zu schulen. Da machen die Hilfsorganisationen überall Wiederbelebungskurse mit Herzdruckmassage und Beatmung. Das war früher gar nicht so. Als ich meinen ersten Kurs gemacht habe, da war ich damals bei der DLRG, habe ich so eine Rettungsschwimmerausbildung gemacht. Und da, das weiß ich noch, da hieß es jetzt ganz neu, jetzt wird auch in der im Erste-Hilfe-Kurs Wiederbelebung gelernt. Das ist ja heutzutage Standard. Das lernt man für den Führerscheinkurs. Ja. Und trotzdem haben wir nur in etwas mehr als 50% der Fälle eine laufende Reanimation, wenn der Rettungsdienst eintrifft. Also wenn der Rettungswagen kommt, dann ist in der Hälfte der Fälle noch niemand dabei, Herzdruckmassage zu machen. Und das ist ja der Grund, warum so wenig Patienten mit gutem Ergebnis überleben. Und das wollte ich ändern. Und dann habe ich so ein bisschen, das muss man sagen, es war in dieser Zeit, so vor 10 bis 20 Jahren, also ehrlich gesagt war es noch in der Zeit, als ich noch in Dresden war. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier in Freiburg und vorher war ich an der Uniklinik Dresden und da habe ich gelernt, dass es Länder gibt oder Systeme, ja, Länder gibt, die Systeme etabliert haben, die das Überleben nach Herz-Kreislauf-Stillstand einfach wahrscheinlicher machen. Da ist zu nennen Holland, Tessin und Dänemark. Das waren so 3 Highlights. Also jetzt hier in Freiburg, Tessin ist gar nicht so weit. Die haben mit Ticino Cuore ein System geschaffen, schon vor vielen Jahren, in dem First Responder von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst über SMS alarmiert werden, aktiviert werden, wenn in der Nähe ein Herz-Kreislauf-Stillstand auftritt. Holland, die Holländer haben vor, ich glaube, es ist 20 Jahre her, also vor sehr langer Zeit, ein System etabliert, wo ich mich registrieren kann, wenn ich bereit bin, in meiner Freizeit ein Leben zu retten. Da trage ich mich ein, Michael Müller, Handynummer und eine Wohnadresse. Da bin ich abends und am Wochenende. Und eine Arbeitsadresse, da bin ich eben ja Montag, Freitag, 8 bis 16 Uhr. Das muss ich sagen, das trifft nicht immer zu. Ne? Man ist vielleicht auch mal um 18 Uhr oder um 20 Uhr noch bei der Arbeit oder hat sogar Nachtschicht. Man ist vielleicht am Wochenende arbeiten und man ist nicht immer zu Hause, wenn man nicht bei der Arbeit ist. Aber die haben sich so überlegt, wenn jetzt tagsüber in der Nähe meines Arbeitsplatzes oder nachts in der Nähe meines Wohnortes Herzstillstand gemeldet wird über den Notruf, dann schicken wir dem Herrn Müller einfach eine SMS und sagen, kannst du da mal hinrennen und die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Und die Holländer,
das ist das italienische Modell, was sie so fasziniert hat, ne?
Nee, das war das holländische Modell. Die haben also sehr früh angefangen und haben das auch wissenschaftlich evaluiert. Und sie haben gleich gesagt, wir brauchen auch solche IDs. Ja, also da ist die ID-Dichte sehr groß. Im öffentlichen Raum hängen diese öffentlichen Defibrillatoren rum. Und 1/3 der Patienten bekommt die Aufgabe, bringe einen ID dorthin. Und 2/3 bekommt die Aufgabe, geh zum Patienten. Und die Vorstellung war, dass man damit die Zeit bis zur Defibrillation verkürzen kann. Und das hat auch schon vor fast 20 Jahren geklappt. Das haben wir auch publiziert. Die Zeit bis zur ersten Defibrillation ist damit kürzer geworden.
Eine Frage, die sich, glaube ich, viele Menschen stellen, aber manchmal auch Sorge haben, sie wirklich zu stellen, ist, was soll ich machen, in welcher Abfolge, in welcher Reihenfolge, wenn ich jetzt jemanden sehe? Und nehmen wir mal die sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, dass beides vorhanden ist. Jemand mit Kenntnis der Herzdruckmassage, jemand bricht zusammen, steht jemand, der kann die Herzdruckmassage und daneben ist direkt ein Defibrillator. Soll ich als Laie erst Herzdruckmassage beginnen und dann den Defibrillator anschließen oder soll ich direkt den Defibrillator anschließen? Vorausgesetzt, unwahrscheinlich, wir wissen es, trotz der höheren Abdeckungsdichte, dafür macht sich ja auch die Björn-Steiger-Stiftung sehr stark und unterstützt das von Defibrillatoren. Also womit beginne ich, wenn beides vorhanden ist?
Das ist ganz eindeutig, immer zuerst Herzdruckmassage. Die Herzdruckmassage darf durch nichts verzögert werden. Also in den Profischulungen, die wir so für Krankenhausmitarbeitende oder Menschen aus dem Rettungsdienst machen, da bin ich auch im Deutschen Rat für Wiederbelebung engagiert und habe viele solche Advanced Life Support Kurse nach den Leitlinien des ERC unterrichtet. Da trainieren wir wirklich mit wenigen Sekunden unterbrechen. Also von Kollaps oder von Auffinden des kollabierten Menschen bis zur ersten Herzdruckmassage, das sollten eigentlich nicht mehr als 10 Sekunden sein. Jetzt muss man dazu einschränkend sagen, wenn ich als Laie irgendwo sehe, wie jemand zu Boden geht, dann weiß es der Rettungsdienst noch nicht. Da wird es dann ja noch herausgezögert, weil ich muss dann wirklich mein Handy aus der Tasche nehmen und Notruf machen. Aber wenn ich dann beim Patienten bin, wenn der Rettungsdienst kommt, dann muss ich drücken, so schnell wie möglich und ohne Verzögerung. Und der Defibrillator ist wichtig, aber er kommt an der zweiten Stelle, erst nach dem Drücken. Und das ist wirklich wichtig, weil man sicherstellen muss, dass der Augenzeuge, die Augenzeugin, nicht den Patient alleine lässt, um einen Defibrillator zu holen. Selbst wenn der nur 20 Meter weg ist, das kostet Zeit, dorthin zu rennen, den aus der Schachtel zu holen und dann zurückzurennen. Wenn ich da 30 bis 60 Sekunden Verzögerung hätte, würde ich das nicht machen. Ich möchte gerne so schnell wie möglich drücken, damit der Blutfluss zum Gehirn wiederhergestellt wird, Minimalkreislauf, die Gehirnzellen nicht irreversibel absterben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man möglichst mehrere Personen, also wenn da jetzt 2 oder 3 Augenzeugen dabei sind, dann macht einer den Notruf, einer fängt schon mal an zu drücken. Der zweite, wenn geschult, führt die Beatmung durch. Also Herzdruckmassage ist das Wichtigste, das muss sofort erfolgen. Dann kommt aber auch die Beatmung. Es ist auch sehr wichtig, 30 Mal Herzdruckmassage, 2 Mal beatmen. Und dann als drittes kommt der Defibrillator. Und das Anschließen des Defibrillators und das Bedienen, also dann auch die Schockabgabe, das soll mit minimalsten Unterbrechungen der Thoraxkompressionen erfolgen. Und deswegen wage ich zu behaupten, oder ja, ich sage das immer wieder, dieser Bereich mit dem Defibrillator ist eigentlich nicht das, was durch die Laien erfolgt, sondern wir sind sehr, sehr froh, wenn die Laien korrekten Notruf machen, wenn die Laien drücken, in der Mitte des Brustkorbs mindestens 5 Zentimeter tief drücken, komplett entlasten und das Ganze mindestens 100 Mal pro Minute. Wenn die das gut hinkriegen, ist super. Und ja, da sind wir wieder beim Thema. Den ID, den bringt dann der App-Retter mit.
Gehen wir noch einmal zurück. Ich hatte ja die Frage quasi unterbrechend gestellt zu dem holländischen Modell, das Sie gesehen haben, das Schweizer Modell, das holländische Modell, das Sie fasziniert hat. Sie haben gesehen, das funktioniert in Holland und das vor 20 Jahren und sich offenkundig die Frage gestellt, warum gibt es das nicht so bei uns und was waren Ihre Schritte danach?
Ich sage das ganz ehrlich, ich habe gedacht, also mit AEDs brauchst du in Deutschland nicht anzufangen, weil da gibt's ja quasi keine AEDs. Und das stimmt schon. Also wir haben sehr, sehr wenig AEDs pro Quadratkilometer. Und das mit der App, also gut, jetzt in Holland war es noch eine SMS-Alarmierung, im Tessin auch. Dann sind die im Tessin umgestiegen auf App, haben dann auch festgestellt, mit einer App klappt das besser, können wir nachher nochmal uns drüber unterhalten. Ich bin dann aufmerksam geworden auf eine in Dänemark etablierte App. Das Konzept hat mir gut gefallen. Da gab es Helfer, die da registriert sind, die über die App alarmiert werden. Und da werden 2 zum Patient geschickt und einer zum Defibrillator. Und ich habe den Dänen, die ich da kennengelernt habe, gleich zu Beginn gesagt, also dieser Defi, den finde ich gar nicht so wichtig, sondern mir wäre es wichtig, dass wir wirklich ganz konsequent nach 3-4 Minuten einen Helfer da haben. Und habe nicht geglaubt, dass wir es schaffen, auch die Defibrillation ordentlich zu adressieren bei so einem System. Aber ich sage es jetzt schon gleich dazu, ich habe mich da getäuscht. Das war ein Irrglaube. Wir haben uns erstmal fokussiert auf Ersthelfer über App alarmieren, haben dann diese dänische App zu uns gebracht, haben schnell festgestellt, wir müssen da viel ändern. Das deutsche System ist eben anders. Es fängt an mit der Verbindung zu den Leitstellen, zu dem Rettungsdienstsystem. Dann wollen wir auch, und das kam ganz früh, nicht einfach nur Helfer in der Nähe alarmieren, weil wenn sich hier irgendwie... In Freiburg gibt es einen Fluss, die Dreisam, wenn Sie dann auf der einen Seite einen Patienten haben, auf der anderen Seite einen Retter, der ist vielleicht 20 Meter weg, aber da kommt er nicht hin, weil die nächste Brücke ist vielleicht 1 Kilometer weg. Und wir haben dann sehr schnell gesagt, wir wollen also wirklich nur die Helfer alarmieren, die sehr wahrscheinlich vor dem Rettungsdienst beim Patienten eintreffen. Und da fing das schon an, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Technologie auch weiterentwickeln. Und das wurde auch, da wurden wir auch motiviert durch Studienergebnisse. Also In Schweden wurde da in der Zeit auch eine Studie publiziert im New England Journal of Medicine, also sehr renommiertes amerikanisches Blatt. Da wurde so ein SMS-Alarmierungssystem evaluiert, also mit Alarmierung von Ersthelfern und ohne Alarmierung von Ersthelfern. Und man hat festgestellt, dass der Anteil der Patienten, bei denen die Herzdruckmassage schon läuft, wenn der Rettungsdienst eintrifft, größer wird, wenn über eine App oder nicht App, sondern über SMS alarmiert wird. Und die Überlebensrate der Patienten, die war aber nicht größer. Also das hat schon gezeigt, es geht in die richtige Richtung. Aber nach meinem Verständnis war das schwierig, weil diese Ortung über die Mobilfunkmasten, die war ungenau. Die Alarmierung über SMS hat keinen Rückkanal. Also die Helfer, die lesen die SMS und rennen los. Und da weiß die Leitstelle gar nicht, ob da jemand losrennt. Die weiß auch nicht, wann der Helfer eintrifft. Und das war natürlich zu einer Zeit, da hatten wir noch nicht alle Smartphones und Apps. Es war ein ganz toller Ansatz, aber technologisch eben gar nicht ausgereift. Und wir haben sehr früh angefangen, bei unserem Verein einen großen Fokus zu setzen, darauf die Performance des Systems zu messen. Also ist ein Helfer da? Wann trifft er ein? Auch wann trifft der Defibrillator ein? Wie viele Helfer sind da? Und wenn man diese ganzen Prozesszeiten und die Performance des Systems misst, dann kann man sie auch verbessern und kann mit jedem neuen Software-Release auch schauen, ist diese neue Version auch noch besser als die alte? Weil darum geht's. Es geht nicht darum, dass diese App schön aussieht oder, ne. Es geht wirklich darum, nach wie vielen Minuten und Sekunden trifft im Median der erste Helfer ein und nach welcher Zeit trifft der Defibrillator ein. Und das machen wir seit 8 Jahren ganz konsequent. Wir sind jetzt bei der 3. Generation von dem App-System und arbeiten schon an der nächsten Generation.
Lassen Sie uns einmal, Herr Professor Müller, über diese Lösung sprechen. Was passiert genau technisch und organisatorisch, wenn diese Ersthelfer-App ausgelöst wird?
Also erstmal muss ich sagen, es ist gar keine App, sondern es ist ein System. Mhm. Viele Menschen nehmen das Wort Ersthelfer-App so ein bisschen lässig in den Mund und wissen, das sind irgendwie Apps zum Alarmieren.
Habe ich dann ein extra Gerät? Habe ich ein etwas auf meinem Handy oder wie ist das?
Also das System, ich könnte mich jetzt hier einloggen über einen Webbrowser in das System und das ist verbunden mit einer App, die ist installiert auf irgendeinem privaten Smartphone. Wenn ich jetzt qualifiziert bin, ich bin Krankenpfleger in einem Krankenhaus und sage, das habe ich gehört, hier Region Lebensretter, will ich mitmachen, dann lade ich mir die App Region Lebensretter 3.0 aus dem App Store oder Android Store, registriere mich mit Name, E-Mail, Telefonnummer, lade einen Qualifikationsnachweis hoch und dann werde ich von dem Administrator der jeweiligen Region, also ich registriere mich in Freiburg und werde ich von den Freiburger Administrator freigeschaltet und bin dann Teil eines deutschlandweiten Systems. Das ist erstmal ganz wichtig. 101 Landkreise, Sie haben es schon gesagt, Stand heute in 7 Bundesländern und 52.000 registrierte Ersthelfende. Die Zahl steigt pro Monat um etwa 2.000 Helfer an derzeit. Also wir haben ganz starkes Wachstum. Und wenn man sich einmal registriert hat und freigeschaltet ist, kann man überall in Deutschland alarmiert werden, wo in der Nachbarschaft ein Herzstillstand ist. Aber das ist Ihre Frage. Also was passiert denn, wenn man jetzt die 112 wählt? Ja, dann kommt man hier in Freiburg in der Rettungsleitstelle raus oder in der integrierten Leitstelle Freiburg und dort fragt dann der Disponent, was ist passiert und sagt man, wo es passiert ist und dass jemand nicht mehr normal atmet, dann klickt der Disponent auf die Einsatzindikation Verdacht auf Herz-Kreislauf-Stillstand und dann schlägt der Einsatzleitrechner vor, einen Rettungswagen und einen Notarzt zu schicken und er schlägt vor, die Aktivierung des Systems Regional Lebensretter. Und der Leitstellendisponent muss dann nur noch Enter drücken. Er muss es bestätigen. Er darf uns auch rausnehmen, zum Beispiel, wenn Hinweis auf der Gefahrensituation vorliegt, weil wir schicken da Ersthelfer ohne Schutz, also einfach in irgendwelche fremden Häuser, wenn jetzt Verdacht auf eine Gewalttat besteht oder wenn es brennt, ganz einfache Situation, dann würde man das System nicht aktivieren. Aber wenn er Enter drückt, dann übermittelt der Einsatzleitrechner von der Leitstelle, und das ist jetzt ganz wesentlich, der übermittelt jetzt die voraussichtliche Fahrzeit vom ersteintreffenden Rettungsmittel an unseren Alarmserver. Die sind in Verbindung und unser System weiß dann, in 8 Minuten wird ein Rettungswagen eintreffen. Und jetzt ist natürlich klar, dass wir, und das unterscheidet die Lösung von einfachen Alarmierungslösungen, dass das System natürlich keinen Helfer dorthin schickt, der wahrscheinlich 10 Minuten unterwegs ist, weil er nämlich, sag jetzt mal Beispiel, der hat kein Auto, kein Fahrrad, der ist in der Fußgängerzone am Einkaufen und muss jetzt 1 Kilometer rennen. Der braucht einfach länger als ein anderer, der vielleicht 500 Meter weiterzufahren hat, aber gerade im Auto sitzt. Das heißt, jetzt sucht unser System die registrierten Ersthelfenden, die sich in der Nähe befinden, und schickt denen so eine Voranfrage. Das Handy klingelt laut, auch wenn es im Stummmodus ist, und fragt mich, kannst du jetzt einen Einsatz fahren? Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier im OP bin oder mein Kollege ist gerade auf der Intensivstation am Arbeiten oder der Feuerwehrmann, der gerade ein Feuer löscht, oder der Polizist, der gerade einen Einbrecher verhaftet, der kann da nicht weg. Der klickt schlicht und ergreifend auf Nein. Wenn man auf Ja klickt, dann wird man gefragt, kommst du zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Und wenn ich diese Rückmeldung gegeben habe, gebe ich noch an, ob ich einen Defibrillator mit mir führe. Und jetzt fängt das System an zu rechnen. Und jetzt sind wir im Jahr 2026, das dauert ein paar Millisekunden. Dann weiß das System, der Michael Müller mit seinem Verkehrsmittel wird wahrscheinlich in 3 Minuten da sein. Toll. Oder das System entscheidet, der braucht wahrscheinlich 10 Minuten. Der Rettungswagen ist schneller. Danke. Aber wir brauchen dich nicht. Und noch wichtiger ist, dass wir manchmal, und zwar nicht nur in Großstädten, sondern auch im ländlichen Bereich, wenn die Systeme gut ausgebaut sind, dann haben wir viele Helfer und vielleicht in einem ganz kleinen Ort auch mal 6, 7 Helfer, die bereit sind, einen Einsatz anzunehmen. Und das System rechnet aus, 2 sind nicht schneller als der Rettungsdienst, aber 5 oder 6 sind schneller. Und von den 6 werden dann die ausgewählt, die wirklich die kürzeste Fahrzeit zum Patienten haben. Die kriegen den Zuschlag, weil es einen Unterschied macht, ob ein Helfer in 4 Minuten oder in 3 Minuten beim Patient ist. Und die beiden ersten, die schicken wir direkt dahin. Den dritten, den schickt das System zu einem AED-Standort. Die sind alle in der App drin. Also seit wir das machen, sind in der Lebensretter-App, ich kann es gerade mal zeigen, sind natürlich die AED-Standorte drin. Das ist jetzt hier ein Bild von Freiburg. Diese grünen Kringel,
ja, sieht man.
Das sind alles AEDs, die sind 24/7 verfügbar. Sie sehen da auch so einen gelben oder 2 gelbe Punkte. Das sind AEDs, die irgendwie in Geschäften hängen oder in einem Rathaus, was um 16 Uhr oder Geschäft um 20 Uhr zugemacht wird. Die sind nicht 24/7 verfügbar. Und das System prüft dann für den dritten Helfer den Weg über einen öffentlich verfügbaren Defi zum Patient, ob dieser Weg auch zurückgelegt werden kann in einer Zeit, die kürzer ist, als der Rettungsdienst braucht. Und in dem Fall kriegt der Helfer dann eben diese ID-Aufgabe.
Sie haben berichtet über die wachsende Zahl von Ersthelfern, die sich melden. Wer ist das überhaupt, ein Community First Responder? Und wie sind Sie qualifiziert? Haben Sie gesagt, Sie müssten einen Nachweis hochladen, dann entsprechend vor dem jeweiligen Regionalleiter, Dispatcher, der das alles im Überblick hat. Aber wenn Sie uns so einen Überblick geben, wer meldet sich dann freiwillig? Ist ja großartig, dass die Menschen sich bei Ihnen dann auch entsprechend registrieren lassen.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Und die wesentliche Frage ist eigentlich, dürfen da auch Laien mitmachen oder nicht? Und ich sage es ganz klar, nein, die dürfen nicht mitmachen. Oder, nee, ich sage es jetzt mal anders. Natürlich, es darf ja jeder mitmachen, aber nur nach entsprechender Schulung. Das ist ganz wichtig. Wir haben angefangen 2018 im Rahmen eines Pilotprojekts, das koordiniert wurde vom Innenministerium hier in Baden-Württemberg. Und wir haben eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, wir fangen an mit professionellen Helfenden. Also Menschen aus Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten, Feuerwehren, Krankenhäusern, auch Medizinstudenten, die hier mitmachen. Also, aber die müssen aus dem professionellen Setting kommen. Und wenn wir irgendwann merken sollten, dass wir nicht genug Helfer kriegen, dann können wir die Qualifikation absenken. Aber wenn wir genug Helfer kriegen, dann bleiben wir bei diesen professionelleren Helfern, weil, da haben wir uns jetzt noch nicht drüber unterhalten, die Qualität der Herzdruckmassage, die ist entscheidend für das Ergebnis. Da gibt es genug Studien dazu. Unterbrechungen der Herzdruckmassage sind schlecht. Und auch wenn die Herzdruckmassage zum Beispiel nur 5 mm weniger tief erfolgt, also wenn man 45 mm statt 50 mm drückt, dann lässt sich das messen, der Patient hat schlechtere Überlebenschancen. Das war unser Grund zu sagen, wir schicken nicht Laienhelfer in Rettungsdiensteinsätze, sondern wir schicken wirklich geschulte Helfer dorthin. Und jetzt
darf ich kurz unterbrechen, Herr Professor, weil es ist natürlich tatsächlich so, wer es mal in der Puppe gemacht hat oder vielleicht sogar auch in echt tatsächlich, der wundert sich ja darüber, wie tief das ist. 5 Zentimeter, ja. Und Sie haben völlig recht, ein Laie. Auch ich hätte am Anfang immer das Gefühl, oh, da mache ich ja wirklich was kaputt, wenn ich so tief reindrücke. Und es geht ja auch manchmal in der Rippe zu Bruch oder sowas. Aber das ist dann egal, weil das Ergebnis zählt. Das Ergebnis heißt dann, den Menschen dann wieder im wahrsten Sinne des Wortes zurückzuholen. Das ist ja ein ganz spannender Aspekt. Und dann haben Sie entschieden, eben aus diesem Grunde setze ich vor allen Dingen auf medizinisch geschultes Personal, und das ist wichtig für uns.
Nicht ich habe das entschieden, sondern wir haben das entschieden. Wir haben im Verein auch eine sehr aktive Arbeitsgruppe Forschung. Das sind fast alle Vorstandsmitglieder sind Wissenschaftler hier von Einrichtungen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Wir haben, können Sie auf der Webseite nachlegen, sehr viele Forschungsprojekte gemacht und auch veröffentlicht. Und schauen Sie gerne mal in die ganze Weltliteratur. Also es gibt noch nicht so wahnsinnig viel zu solchen App-Systemen, aber ein bisschen was gibt's. Ich habe es ja vorhin genannt, also Schweiz, Niederlande, Schweden, Dänemark, Deutschland auch, gibt's mittlerweile einiges. Es gibt ein bisschen was aus Amerika, aber in vielen Ländern, die haben noch gar kein solches System. Aber da, wo es Studien gibt, da gibt's keine Studie, die eine richtig gute Systemperformance erreicht hat mit der Registrierung von Laienhelfern. Das gibt es nicht. Zumindest kenne ich keine. Und wenn mir einer eine Studie vorlegt und sagt, guck mal, Müller, wenn ihr nicht, also wir nehmen jetzt mal Freiburg, das sind jetzt Bereich der integrierten Leitstelle Freiburg, sind 1531 Quadratkilometer, da haben wir 1750 oder so Ersthelfende. Wenn mir jemand zeigt, dass wir, wenn wir jeden reinnehmen, vielleicht statt auf 1700 Helfer auf 17.000 Helfer kommen und dann eine Performance erreichen, die besser ist als mit dem jetzigen System, dann schalte ich sofort um. Aber also wenn ich in die Literatur schaue, sehe ich zum Beispiel, wir haben in Berlin ein System, da ist die Ersthelfendendichte 10-mal so hoch wie in Freiburg. Es sind etwa 11 Ersthelfende pro Quadratkilometer.
Weil?
Weil die auch Laien reinlassen. Also dort werden Laien auch, also es ist nicht überall gleich. Und das ist, da gibt's auch nicht richtig und falsch. Es gibt eben das eine Konzept oder das andere. Aber wenn ich die letzte Studie aus Berlin mir anschaue, das sind 16.505 Patienten oder Alarme ausgelöst worden. Und in 20% der Alarmierung gab's Patientenkontakt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sehe, mit dem großen Öffnen für untrainierte Laien erreiche ich eine bessere Systemperformance. Und deswegen sagen wir, natürlich dürfen Laien mitmachen, aber dann geh bitte zu einer Hilfsorganisation und lass dich ausbilden. Dann werde Mitglied irgendwo oder mach einen Kurs, und ist ja alles in Ordnung. Und übrigens, ganz interessant, Baden-Württemberg hat jetzt seit wenigen Tagen erst eine neue Rettungsdienstplanverordnung. Da wird die Umsetzung des Rettungsdienstgesetzes für Baden-Württemberg geregelt. Und da gibt's einen Paragraph zu App-basierten Ersthelfern. Und da steht jetzt auch eine gesetzliche Grundlage für eine Mindestqualifikation drin. Also in Baden-Württemberg ist es sogar gesetzlich geregelt, wer mitmachen darf, egal welche App, ne? Also Voraussetzungen zum Registrieren in einem App-basierten Alarmierungssystem ist, und das sind die Kriterien, die wir auch zugrunde gelegt haben, schon von Beginn an. Also es hat sich so einfach bewahrheitet.
Als Sie vor rund 10 Jahren begonnen haben, die Ersthelfer-App zu entwickeln, waren wir in Europa noch relativ weit hinten in Deutschland. Ja. Wo stehen wir heute? Ja.
Wir stehen heute ganz weit vorne, glaube ich. Das kann man wirklich sagen. Also zumindest ich bin überzeugt davon, dass wir das so sagen dürfen. Denn es gibt schon Länder in Europa, die haben ein flächendeckendes System. Also zum Beispiel eben Holland und Dänemark. Schauen wir uns die Performance von den Systemen an. In Dänemark gibt es ein flächendeckendes App-Alarmierungssystem und die Überlebensrate hat sich dort nicht verbessert. Da gibt es ein flächendeckendes Reanimationsregister und die Kollegen konnten nicht nachweisen, dass die Sterblichkeit nach Herz-Kreislauf-Stillstand zurückgeht. Und ich glaube dran, dass es daran liegt, dass wenn man sich zu schnell, zu früh auf ein, wir machen eine App landesweit, dann ist das nicht gut, sondern wir brauchen eine Situation wie in Deutschland, wo es verschiedene Ansätze gibt, nicht nur technologische. Also es gibt in Deutschland vier große, die so überregional verfügbar sind, Apps, und wenn man es genau nimmt, 7 oder 8 App-Systeme, die teilweise auch nur in 2, 3 Landkreisen in Deutschland etabliert sind. Da gibt es technologisch unterschiedliche Lösungen. Manche arbeiten mit Anbindung an so ein DeFi-Register, manche ohne. Manche nehmen Laien, manche nehmen nur professionellere Ersthelfende. Also ja, dann gibt es welche, die alarmieren 2 Helfer, andere alarmieren 4. Es gibt verschiedene Systeme. Und das ist nicht schlecht. Also ich höre ganz oft dieses Geschimpfe auf den Föderalismus, so jeder macht das anders. Ja, das ist gut, weil wir stehen wirklich noch am Anfang und wir müssen verschiedene Wege ausprobieren. Und vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit, dass wir so ein Best-Practice-Beispiel haben. Und für jetzt muss man sagen, ja, ich würde mir jetzt auch wünschen, dass wir langsam mal Mindeststandards kriegen. Also die internationalen Leitlinien für die Reanimation sind ja 2025 im Oktober neue Versionen publiziert worden. Da steht ja ganz klar drin, diese Apps sollen auch einen Ersthelfer zum DeFi schicken. Das machen die aber nicht alle. Das finde ich schade, weil das ist so ein Versuch, so mal so einen Mindeststandard hochzuhalten. Und wir haben vor 2 Jahren einen Reporting-Standard für Ersthelfersysteme. Kann ich mal kurz hier reinhalten, kann man auch auf unserer Webseite downloaden. Der Text ist frei verfügbar, muss man nichts bezahlen für. Veröffentlicht, da haben wir 46 Forscher aus 12 oder 13 Nationen aus mehreren Kontinenten. Also genau die Forscher, die sich intensiv mit App-basierten Ersthelfersystemen und AID-Netzwerken beschäftigt haben, zusammengebracht hier in Hinterzarten in der Nähe von Freiburg und haben gesagt, komm Leute, wir müssen, um die Daten vergleichbar zu machen, erstmal einen Reporting-Standard etablieren. Also welche Parameter soll man denn erfassen für Qualitätssicherung und Forschung? Und da sind so Sachen drin wie ja erstmal zu der Region, wie viel Quadratkilometer, wie viel Einwohner hat die Region, wie viele Ersthelfer sind registriert, dann zu dem System, welche App wird da verwendet, wie viele Helfer werden aktiviert im Notfall, wird auch einer zum DeFi geschickt und so weiter. Und dann für diese Einsätze, also wie lang dauert es von Alarmierung, bis der erste Helfer am Notfallort ist, bis der AED eintrifft, wie lang dauert es, bis die ausrücken, bis die eintreffen. Wenn wir diese Zahlen alle kontrolliert erfassen und das noch die nächsten Jahre weiter so machen wie bisher, dann werden wir, wenn wir uns darüber auch weiterhin so munter austauschen, glaube ich, sehr gute Kenntnis haben, wie so ein System konfiguriert sein muss, damit es möglichst in einer möglichst hohen Anzahl von Fällen dafür sorgt, dass eben nach 3 Minuten oder vielleicht idealerweise nach 2,5 Minuten schon der erste Helfer da ist und dass eben vor Eintreffen des Rettungsdienstes ein Defibrillator da ist und gewährleistet wird, dass der Patient auch vor Eintreffen des Rettungsdienstes defibrilliert wird.
Spannend, dass die Vielfalt hier ein Gewinn ist, weil die Systeme eben ja, vielleicht nicht in Konkurrenz zueinander arbeiten, aber dennoch voneinander lernen können oder dass man lernen können auch von anderen Systemen, wie man es macht oder auch wie man es nicht machen sollte. Es gibt viele Landkreise, Sie selber sorgen dafür, dass diese Ersthilferettung geschehen kann in 101 Landkreisen. Es gibt noch viele andere Landkreise in Deutschland, die ebenfalls den Vorteil haben, dass sie mit einer Ersthelfer App, nenne ich es jetzt mal, auch ausgestattet sind. Aber es gibt auch viele, wo das im Sprichwörtlichen noch ein weißer Fleck ist. Teile von Sachsen beispielsweise, Thüringen, auch große Teile von Niedersachsen zählen dazu. Warum ist das so und warum tun die sich so schwer?
Naja, die Systeme sind ja nicht vorgeschrieben, ne? Und es gibt kein Rettungsdienstgesetz in Deutschland, in dem steht, in jedem Rettungsdienstbereich muss ein app-basiertes Ersthelfersystem etabliert sein. Steht nicht drin. Und in den Rettungsdienstgesetzen, es gibt ein paar, da ist schon die app-basierte Ersthelferalarmierung Bestandteil. Also Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen übrigens auch mittlerweile. Da ist es schon im Rettungsdienstgesetz verankert. Da ist aber die Frage der Finanzierung nicht geklärt. Und wir reden über wirklich verschwindend geringe Kosten. Das muss man einfach so sagen. Also wenn ich mir anschaue, was wenn ich einen Patient aufnehme nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand in ein Krankenhaus, da gibt es eine Studie aus Aachen, 300 Patienten evaluiert. Gut, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber sie sind zum Ergebnis gekommen, das kostet im Durchschnitt 50.000 €, nur die stationäre Krankenhausbehandlung nach der Reanimation. Und wenn der dann entlassen wird und der eine Patient geht mit dem Koffer in der Hand nach Hause und lebt sein Leben und geht wieder arbeiten und der andere ist eben Pflegefall, dann sind wir schnell bei mehreren Zehnerpotenzen mehr an Kosten. Und wir haben einen Rettungsdienst, der gut ist, der aber auch teuer ist. Wir haben eine Krankenhauslandschaft, die gut ist, aber auch teuer ist. Reden wir jeden Tag drüber in der Politik. Und wir sparen uns diese 5 Minuten schneller sein bei der Reanimation aus dem Kreuz und verursachen ganz, ganz hohe Zusatzkosten nachher. Das macht mich schon traurig. Wir sind seit vielen Jahren, übrigens die Björn-Steiger-Stiftung, da sind wir ja auch im Austausch, sie sind ja auch ständig im Austausch mit der Politik. Und es muss ganz klar sein, dass 1 Euro, den ich in den ersten 5 Minuten investiere, der amortisiert sich vielfach dann 2 Tage später auf der Intensivstation. Und dafür gibt es aber noch keine Regelung. Es gibt da so Bestrebungen, also vielleicht gibt es eine Reform es gibt eine Gesundheitsreform. Es gibt Ansätze, dass diese Leistung vielleicht ins SGB-5 aufzunehmen. Sind wir mal gespannt. Ich sage mal, welcher Weg politisch gegangen wird, das ist uns ja eigentlich egal. Ich sage nur, wir wissen mittlerweile sehr sicher, dass wir die Versorgung von Patienten in den ersten Minuten verbessern können. Wir haben jetzt eine ganz große Studie, die gerade am Finalisieren ist, die HERO-Studie. Die läuft jetzt seit 3 Jahren. Wir haben da in 11 Regionen in mehreren Bundesländern, also Sachsen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, also in Bayern, in mehreren Regionen zeitgleich das System gestartet und haben 8 Monate vor dem, ich sag mal ganz lapidar, Anschalten der App und 8 Monate nach Anschalten der App mal geschaut, wie ist die Überlebensrate. Wir sammeln gerade die letzten Klinikentlassbriefe von den Patienten. Das ist wirklich auch gepowert auf Überleben bis Klinikentlassung. Nicht nur, wer kriegt mal wieder einen Spontankreislauf, sondern wer verlässt lebend die Klinik. Ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten die Ergebnisse zusammenschreiben können und dann auch eine Evidenz liefern können, damit wir nicht mehr fragen müssen, liebe Kostenträger, könnt ihr die Kosten erstatten? Oder jetzt haben wir die Situation, ganz viele Landräte sagen, Mensch, das habe ich gehört, das ist doch wirklich ein tolles System. Da kann ich dafür sorgen, dass meine Bürgerinnen und Bürger eben nicht nach 10 Minuten oder 8 Minuten durch den Rettungsdienst versorgt werden, sondern nach 3 oder 4 Minuten schon mit der Reanimation begonnen wird. Und die Helfer, die verlangen nicht mal was dafür. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir verdienen daran nichts. Aber der Landrat sagt, die Kreiskasse ist leer und das ist wirklich schade. Und wir brauchen jetzt eine politische Lösung, damit wir die Systeme flächendeckend in Deutschland etablieren können.
Ja, und dazu gibt es ja diesen besonderen runden Tisch SBEA. Man fragt sich immer, wer sich diese Kürzel ausdenkt in Deutschland. SBEA steht für Smartphone-basierte Ersthilfe-Alarmierung und genau die fordern ja auch tatsächlich die flächendeckende Einführung, die verpflichtende Einführung dieser Ersthelfer-App. Und sie haben klar gemacht, warum es eine Verbindlichkeit braucht. Das ist sehr deutlich. Wenn Sie jetzt zum Abschluss, und wir machen auf jeden Fall einen Podcast, wenn Ihre Heroes-Studie vorliegt.
Ja, gerne,
das
ja.
Das finde ich super spannend. Wenn Sie einen Appell richten können, und das können Sie hier an die politischen Verantwortlichen, wie würde der lauten?
Es ist ganz einfach. Wir sehen jeden Tag, wenn wir in die Zeitung schauen, neu Schwimmbad saniert für 2,3 Millionen Euro. Oder wir reden über Krankenhausschließungen, über viel Geld. Da geht es ja immer um große Summen. Jeder Landkreis in Deutschland hat die Möglichkeit für einen wirklich, das ist ein 4-stelliger Betrag. Die verrät auch ein bisschen zwischen den Apps, ist aber nicht wirklich relevant, wie die Unterschiede sind, weil wir reden hier über Peanuts in einem Kreishaushalt. Das sind wenige Cent pro Bürgerin oder pro Bürger im Jahr, die wir investieren müssen, um dieses Krankheitsbild endlich überlebbar zu machen. Und Und ich appelliere wirklich an jeden, der es in seiner Hand hat. Das kann auch jemand sein, der bereit ist, dafür zu spenden. Wir haben in ganz vielen Landkreisen auch mit Crowdfunding oder mit einzelnen, mit großen Spenden gearbeitet und gesagt, wir etablieren das System, wir machen jetzt einfach los, weil wenn das Geld da ist, dann wird es meistens einfach, dann ist die Motivation aller Beteiligten, wir reden da ja mit den Rettungsleitstellen, mit den Rettungsdiensten, Feuerwehren, mit den Hilfsorganisationen, die haben da schon alle Lust auf dieses Projekt. Es muss halt nur irgendwie auch finanziert werden. Und mein Wunsch wäre wirklich, dass wir über solche kleinen Summen nicht so lange diskutieren und dass wir wirklich, wenn wir wenn der Bund so große Summen bewegt, dass also in dieser Gesundheitsreform auf jeden Fall eine Lösung gefunden wird, dass flächendeckend in jedem Landkreis in Deutschland so ein App-basiertes Ersthelfersystem etabliert werden kann. Und dann müssen wir natürlich über Mindeststandards reden. Also ich bin ja auch aktiv im Deutschen Rat für Wiederbelebung. Wir haben diese Leitlinien mitgeschrieben, übersetzt aufs Deutsche. Wenn da halt drin steht, irgendwie, das System muss mit Ersthelfer-App und AED-Netzwerk zusammenbringen, dann muss das halt auch erfolgen. Das muss dann auch vielleicht sogar verbindlich sein, um die Refinanzierung zu kriegen. Oder was auch schon drinsteht, ist, dass vermutlich intelligente Alarmierungsalgorithmen mit einer besseren Performance assoziiert sind. Das ist ja genau das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wir messen ja für jeden Helfer, wie lange braucht er zum Einsatzort und verteilen dann die Aufgaben entsprechend dieser Routenvorberechnung. Ja, wir brauchen eine gute Qualitätssicherung. Vielleicht braucht man auch eine deutschlandweite Übersicht. Welche Regionen haben schon was? Haben wir übrigens gemacht im Deutschen Rat für Wiederbelebung. Gibt es eine Ersthelferkarte für Deutschland? Die Björn Steiger Stiftung hat es auch gemacht. Rettungslandschaften.de.
Ja, habe ich gesehen. Kann ich auch noch empfehlen. Da ist das Ganze hervorragend ganz dargestellt.
Ganz toll. Und dann, wenn der Landkreis es nicht hat, dann appelliere ich an den Landrat, die Landrätin, an die Kommunalpolitiker, an die Menschen, die dort irgendwie Einfluss haben. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, beim Herz-Kreislauf-Stillstand schnelle Hilfe zu bekommen. So wie sie es auch bekommen bei einem Verkehrsunfall oder bei anderen Notfällen. Und der Herz-Kreislauf-Stillstand ist nun mal 20 Mal so häufig wie der tödliche Verkehrsunfall. Und die Methoden, die wir einsetzen, um den Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand zu retten, das ist noch nicht, da fehlt einfach was. Da fehlt ein Glied in der Rettungskette. Das sind die App-Ersthelfer.
Also machen Sie sich kundig, schauen Sie nach, hat Ihr Landkreis eine Ersthelfer-App? Wenn nicht, machen Sie Druck, schreiben Sie uns. Wir freuen uns sehr, Herr Professor Müller, dass Sie diese Initiativen gestartet haben mit Ihrem großartigen Mannschaft, mit Ihrem Team und jetzt schon 101 Landkreise ausgestattet haben. Wir hoffen, es werden bald mehr. Die Björn Steiger Stiftung setzt sich ebenfalls sehr, sehr stark dafür ein. Ich freue mich und wir hören uns wieder, wenn die Heroes-Studie vorliegt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.